Wie gehe ich mit meiner Bibel um? Das soll heute Morgen mein Thema sein. Die Bibel liegt da, in unserer Reichweite. Was machen wir damit? Wir könnten nach dem Brot des Lebens greifen und sterben Hungers. Wir wägen es ab, wir analysieren es, aber wir sind nicht imstande, uns davon zu nähren. Ich lese momentan aus einem Blatt, das der Bibellesebund vor vielen Jahren herausgab. Da wird folgende Geschichte erzählt. Haben Sie eine Bibel? Wurde eine alte Dame höflich gefragt. Halten Sie mich für eine Heidin? Erwiderte sie. Margarete, meine Tochter, geh hol mir meine Bibel. Oh, bitte, das ist nicht nötig, antwortete verlegen der Besucher. Doch, ich will Ihnen beweisen, dass ich keine Heidin bin. Die Bibel wurde gebracht. Sie war sorgfältig in Papier eingehüllt. Die Dame nahm sie ehrfürchtig in die Hand, wickelte sie aus. Und das Buch öffnete sich von selbst. Eine Brille lag zwischen den Seiten. Meine Brille, die ich seit langem überall vergeblich suche. Wie lange hätte sie noch da liegen können? Welch ein Glück, dass Sie mich nach der Bibel gefragt haben. Und nun sehen Sie auch, ich bin keine Heidin. Wenn wir uns fragen, wie wir mit der Bibel umgehen sollen, dann gilt es, mindestens zwei Fragen zu beantworten. Mit welcher Haltung sollten wir zur Schrift kommen? Und was sollten wir denn mit der Schrift tun? Mit welcher Haltung sollten wir zur Schrift kommen? Die Bibel sagt uns, wir sollten betend kommen. So tut es der Psalmist David. Ich nehme an, es war David, der in Psalm 119 schreibt, öffne mir die Augen, und ich werde sehen die Wunder an deinem Gesetz. Diese Bitte ist an Gott gerichtet. Er muss unsere Augen auftun. Dann sehen wir, dass die Bibel Wunder an sich hat. Sonst sehen wir das Umgekehrte. Wenn Gott uns nicht die Augen für seine Bibel auftut, dann werden wir dazu neigen, das Nichtwunder an der Bibel zu sehen. Wenn Gott uns nicht die Augen auftut, bleiben wir blind für auch die einfachsten Aussagen seines Wortes. Wir sollten beten, bevor wir zur Schrift kommen und wann wir zur Schrift kommen, weil wir beim Hören auf Gottes Wort abhängig sind von Gottes Geist. In 1. Korinther 2 lesen wir, wir reden Weisheit Gottes in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit, die Gott vor der Zeit der Welt vorherbestimmte, zu unserer Herrlichkeit, die keine der Ersten dieser Welt gekannt hat. Denn hätten sie sie gekannt, so hätten sie nicht den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt, sondern, wie geschrieben steht, was ein Auge nicht sah und ein Ohr nicht hörte und nicht in das Herz eines Menschen kam, was Gott bereitete denen, die ihn lieben. Aber uns enthüllte Gott sie durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer unter Menschen weiß, was des Menschen ist, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was Gottes ist, wenn nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes muss es uns kundtun. Paulus schreibt weiter, aber wir empfingen nicht den Geist der Welt, sondern den Geist, der von Gott ist, damit wir das uns von Gott Geschenkte wissen möchten. Wir empfingen nicht den Geist der Welt, sondern den Geist, der von Gott ist, damit wir das uns von Gott Geschenkte wissen möchten. Dass wir auch reden, nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehrt, sondern mit solchen, die der Heilige Geist lehrt. Zu Geistlichem passen wir Geistliches. Aber der seelische Mensch nimmt, was des Geistes Gottes ist, nicht auf, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht kennen, weil es geistlich beurteilt wird. Aber der Geistliche, der mit dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes versehen ist, dieser Geistliche beurteilt alles. Er wird aber von niemandem beurteilt. Das heißt, niemand kennt ihn wirklich, weil er von Gott ist. Denn wer kannte den Sinn des Herrn? Und diesen hat er. Wer wird ihn unterweisen? Wir haben aber den Sinn Christi, der im Geist Gottes ist, der uns sein Wort deutlich macht. Der Sinn Christi liegt also im Wort Gottes und im Heiligen Geist, der diesen Sinn uns eröffnen kann. So dann sollten wir die Schrift ernst nehmen, wenn wir zu ihr kommen. Warum sollte man die Schrift ernst nehmen? Wir sollten die Schrift ernst nehmen, weil sie die Wahrheit ist. In Johannes 17, Vers 17 sagt uns Jesus, dein Wort ist Wahrheit. In Johannes 16 heißt es, in Vers 13, wenn aber derjenige kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Der Geist der Wahrheit führt in die Wahrheit des Wortes Gottes. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und das Kommende wird er euch im Einzelnen kundtun. Der Heilige Geist hat es also mit Wahrheit zu tun. In Galater 3, Vers 1 lesen wir, O unvernünftige Galater, wer bezauberte euch, um der Wahrheit nicht zu gehorchen, vor dessen Augen Jesus Christus als Gekreuzigter unter euch gezeichnet wurde? Die Wahrheit des Evangeliums kann verlassen werden, wenn sie nicht beachtet wird. Epheser 1 wird das Evangelium wiederum Wahrheit genannt. In welchem auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft eurer Rettung gehört hattet. Das Evangelium von Jesus Christus wird schlechthin die Wahrheit genannt. In einem Kommentar lese ich zu Hebräer 9, Vers 4, und dieser Kommentar gilt als ein verbreiteter evangelikaler Kommentar. So bemerken wir doch andererseits, schreibt der Autor, wie unbekümmert der Apostel in der Schilderung der Einzelheiten der Stiftshütte auf Überlieferungen der spätjüdischen Theologie zurückgreifen kann. Ich weiß nicht, ob Sie das folgen können. Hebräer 9, Vers 4 schildert der Schreiber, übrigens wird er nie Apostel genannt, schildert der Schreiber des Hebräerbriefes die Stiftshütte und zieht dann gewisse Parallelen zur neutestamentlichen Gemeinde, zur neutestamentlichen Wahrheit. Und der Autor sagt, so bemerken wir doch andererseits, wie unbekümmert der Apostel in der Schilderung der Einzelheiten der Stiftshütte auf Überlieferungen der spätjüdischen Theologie zurückgreifen kann, während der Schreiber aber von Gottes Wort ausgeht. Tut ein biblischer Schreiber das wirklich so unbekümmert? Dürfen wir biblischen Autoren vorwerfen, dass sie nicht bekümmert waren um die Wahrheit und dass sie auf menschliche Gedanken, auf menschliche Ideen zurückgriffen, als sie neutestamentliches Wort gaben? Ich finde, dies ist einen ungeheuren Schnitzer von einem evangelikalen, sogenannten evangelikalen Theologen. So dürfen wir nicht mit der Bibel umgehen. Die Bibel will ernst genommen werden, weil sie in jedem Wort die Wahrheit sagt. Sie ist die Wahrheit. Und wir werden nie Maßstab sein für die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Deshalb müssen wir abwarten, wenn uns etwas nicht einleuchten will. Wir sollten die Schrift ernst nehmen, weil sie lebensnotwendig ist. Jesus sagt in der Wüste zu Satan, wo er versucht wird, der Mensch lebt nicht von Brot allein, oder wollen wir den zweiten Teil als vollständigen Satz sagen, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Mit anderen Worten, der Mensch stirbt, wenn er nicht Gottes Wort zu sich nimmt. Jesus zitiert hier alttestamentliches Wort, aber er steht dazu. Er behauptet, das Wort Gottes, das Gott gesprochen hat, das aus seinem Munde gekommen ist, für uns lebensnotwendig ist. Konsequenz, in dem Maße, wie ich Gottes Wort nicht zu mir nehme, stirbt mein geistliches Leben. Wie soll man nun Gottes Wort ernst nehmen? Wir sollen es beherzigen. Ganz einfach. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr an mir bleibt, wie eine Rebe am Weinstock, und meine Aussprüche in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und so weiter. Wenn meine Aussprüche, das heißt, was Jesus Christus gesprochen hat, und schlussendlich ist die ganze Heilige Schrift Wort Christi, wenn diese Aussprüche in uns bleiben, und wenn sie in uns bleiben sollen, dann müssen sie beherzigt werden, sonst werden sie sich verflüchtigen. Wir werden sie vergessen. Man muss über sie nachdenken. Sie müssen beherzigt werden, wenn wir sie ernst nehmen wollen. In Israel nahm das Wort Gottes den wichtigsten Platz ein, den zentralen, das heißt auf den Wanderungen durch die Wüste. Vielleicht kennen wir das Bild der Lagerung Israels noch. Es gab mehrere Ringe im Rechteck. Der äußerste war das Volk Israel gelagert nach den 13 Stämmen, denn Josef war aufgeteilt in 2 Stämme. Zunächst lagerten sich die Stämme, verschiedene Zahlen, also 3 auf einer Seite, 3 auf der nächsten, jeweils 3 an den 4 Seiten. Innerhalb dieses großen Rings gab es wieder einen Ring. Levi war aufgeteilt in 3 Sippen. Und diese lagerten sich südlich, westlich und nördlich der Stiftshütte. Östlich lagerte sich ein Teil von Levi, aber dieser waren die Familien Moses und Aarons, sodass der Stamm Levi der innere Ring bildete. Innerhalb dieses Ringes gab es den Zaun um die Stiftshütte. Also wurde ein Hof gebildet. In diesem Hof befanden sich der Brandopferaltar vom Osten her gesehen, das große Waschbecken für die Priester und dann kam die Stiftshütte, geteilt in 2 Teile, die getrennt waren von diesem Vorhang. Und innerhalb des Allerheiligsten befand sich dann die Bundeslade. Und in der Bundeslade befand sich das Wort Gottes in Form von den 10 Geboten, den 2 Täfelchen mit den 10 Geboten. Also im Herzen des Herzens des Herzens des Herzens des Volkes, ja, im innersten Ring gleichsam, dort befindet sich das Wort Gottes. Ein starker Hinweis für jeden Israeliten, wo das Wort Gottes in seinem Leben Platz nehmen soll. Es soll den zentralen Platz auch in seinem Leben haben. Er soll es beherzigen. Wenn Gott über jedes unserer Wörter Rechenschaft fordert, so sagt es Jesus in der Bergpredigt, wenn Gott über jedes unserer Wörter Rechenschaft fordert, wird er sich wohl selbst ebenfalls über jedes Wort Rechenschaft geben. Stimmt das? Ist das eine gute Schlussfolgerung? Dann dürfen wir also damit rechnen, dass er selbst im Vorbild jedes Wort ausgewählt hat und ihm seinen Platz gegeben hat in dem, was wir Heilige Schrift, Wort Gottes nennen. Nehmen wir also jedes seiner Wörter ernst. Wie sollte man zur Schrift kommen? Man sollte sie mit Aufmerksamkeit lesen. Es kann nämlich etwas sehr schnell mich angehen, ohne dass ich es erwartete. Es kann mich etwas schneller angehen, als ich denke. Ich will ein Beispiel nehmen, das mir aufgefallen ist im Titusbrief, den ich hier und dort manchmal auslege. Also Titus, Kapitel 2, lesen wir. Rede du aber das, was die gesunde Lehre geziemt. Vers 2, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen und züchtig, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Ausdauer. Vers 3 setzt den Satz fort, alte Frauen desgleichen in einem Betragen, wie es Geweihten geziemt. Man müsste den Satz hier auf der Leinwand haben, damit wir ihm folgen könnten. Ein Satz, der erste Vers gilt Titus, der zweite Vers über Titus, den alten Männern, der dritte Vers den Frauen, den älteren Frauen. Und doch ist es alles ein Guss. Hören Sie Vers 3. Alte Frauen desgleichen, kein neuer Satz, desgleichen, was soll das heißen? Wie sollen die alten Frauen in einem Betragen sich verhalten wie Geweihte? Soll das heißen, dass sie sich ähnlich verhalten sollen wie die alten Männer? Offenbar. Noch einmal. Dass alte Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen und züchtig, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Ausdauer, alte Frauen desgleichen. Wo? So wie die alten Männer, sie in einem Betragen, wie es Geweihten geziemt. Sie sollen sich wie die alten Männer verhalten, nüchtern, ehrbar sein, besonnen und züchtig, gesund im Glauben und so weiter. Merken wir? Ich kann den Vers schnell lesen. Ich kann einen ganzen Abschnitt lesen. Ich nehme mir vor, jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Ich habe jetzt Kapitel 2 gelesen. Vielleicht bin ich eine ältere Frau, die das jetzt liest. Und ich kann es überlesen haben. Ich habe es überlesen. Viele Jahre. Ich weiß nicht, wie oft ich den Titusbrief gelesen hatte, bis mir vor kurzem dieses auffiel. Bis man einmal genötigt ist, diesen Text zu studieren. Und dann fragt man sich, wo ist der Satz? Denn man muss ja satzweise auslegen. Man muss wissen, wo ist das Subjekt, das Prädikat und so weiter. Objekt, wo sind die Adverben, die Adjektive, die Nebensätze, das muss man alles wissen. Ja? Man muss etwas deutsche Grammatik kennen. Zudem noch griechische Grammatik. Wenn man eine genaue Übersetzung hat, dann braucht man eigentlich nicht so sehr Griechisch zu kennen. Dann kann man schon eine ganze Menge von dieser guten Übersetzung mitkriegen. Deshalb bemühe ich mich um eine genaue Übersetzung. Auf jeden Fall muss ich wissen, was der Text sagt, bevor ich es anderen sagen kann, was er sagt. Das heißt, es kann mich etwas schneller angehen, als ich dachte. Aber es hört hier nicht auf. Der Text geht weiter und in Vers 6 sagt Paulus den jungen Männern, wie sie sich verhalten sollen. Und ebenfalls gebraucht er das Wort desgleichen. Und nun interessiert mich, wie er die jungen Männer anspricht. Und ich denke bei mir, aber junge Männer werden älter. Und früher oder später werden sie so sein müssen, wie Paulus es von älteren Männern erwartet in Vers 2. Wie lange wollen sie warten? Denn wenn sie älter sind, müssen sie das schon sein. Das werden sie nicht von heute auf morgen. Irgendwo müssen sie anfangen, bevor sie alt sind, so zu werden wie die alten Männer. Sehen Sie, wie schnell etwas, das alten Männern gesagt wird, auch einem jungen Mann angehen kann? Also genau lesen und ernst nehmen. Ernst nehmen heißt übrigens auch Vertrauen schenken. Die Heilige Schrift will geglaubt werden. Ein Beispiel aus Lukas Kapitel 1. Da kommt doch der Engel Gabriel zu Maria und teilt ihr mit. Er wird Sohn des Höchsten heißen und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird ewiglich als König herrschen über das Haus Jakob und seines Königreichs wird kein Ende sein. Was muss die Maria überrascht gewesen sein? Aber sie schreckt nicht zurück wie der Zacharias vorhin, sondern sie sagt kindlich, wie, sagte Maria zum Boten, wird das sein, da ich nicht einen Mann kenne? Kein Zweifel, es wird eintreffen. Nur, wie haben Sie vor oder wie hat Ihr Meister, Ihr Gott vor, dieses zu verwirklichen? Ich freue mich schon darauf. Merken Sie, trotz der Unmöglichkeit, die vor Augen liegt, glaubt sie, was der himmlische Bote sagt. Ganz im Gegenteil zu Zacharias, der es besser wissen wollte. Und dann merkte er, dass die Kraft Gottes hinter der Weisheit Gottes liegt. Und dass er dann nicht sprechen durfte. Er hatte zu viel gesagt. 1. Thessalonicher 2, Vers 13 spricht auch von diesem Glauben. Deswegen danken wir Gott auch ohne Aufhören. So wichtig war Paulus dieses, ohne Aufhören, dass ihr, als ihr Gottes Wort von uns gehört hattet und annahmt, nicht Menschenwort, sondern so wie es in Wahrheit ist, Gottes Wort annahmt, welches auch in euch den Glaubenden wirkt. Die thessalonischen Christen, diese jungen Christen, hatten das Wort Gottes aus dem Munde von Paulus und Silas geglaubt. Und infolgedessen wirkte es in ihrem Leben. So lesen wir weiter. Es ist wirksam in euch. Und als es wirksam wurde, waren sie imstande, wurden sie fähig, Verfolgung auf sich zu nehmen. Da zeigte sich die Kraft des Wortes Gottes. Aber nachdem sie Glauben, Vertrauen dem Wort Gottes geschenkt hatten. Das Wort Gottes will ernst genommen werden und das heißt, wir müssen ihm Vertrauen schenken. Es ist so. Wilhelm Busch erzählt einmal, er will über einen Text predigen und er liest ihn und dann sagt er sich, also das stimmt nicht. Das kann nicht geschehen sein. Das ist unmöglich. Aber, Herr Jesus, das ist dein Wort und dann wird es wohl so sein. Sein Denken sagt nein, aber er vertraut seinem Herrn und weiß, dies ist Gottes Wort. Und dann korrigiert er sich und sagt, Herr, es ist dein Wort, es wird wohl so stimmen. Ja. Nicht resignierend, sondern von ganzem Herzen Ja sagen zu dem, der es besser weiß. Hebräer Kapitel 4, Vers 2. Auch an uns ist gute Botschaft ergangen, gleich wie an jene. Mit anderen Worten, die Botschaft, die Gott an Israel schickte, war eine gute Botschaft, Evangelium. Jedoch nützte das gehörte Wort jenen nicht, da es bei den Hörern nicht mit Glauben vermengt war. Sehr interessant. Wie der Speichel mit dem Brot sich vermengen muss, sodass es verdaut werden kann und dann verwertet werden kann vom Körper. So muss Gottes Wort mit Vertrauen vermengt werden, während wir es hören, damit es wirksam werden kann in unserer Seele, in unserem Geist. Sehr plastisch, sehr schön ausgedrückt. Sonst, behauptet der Schreiber, der ja durch den Heiligen Geist spricht, sonst kann Gottes Reden ohne Kraft bleiben, ohne Wirkung. Das erstaunt uns vielleicht. Aber Gott vergewaltigt uns nicht. Es ist schon so, dass Jesus Christus umsonst gestorben ist für viele Menschen. Umsonst. Ich muss immer wieder daran denken, Menschen gehen verloren. Und was sie betrifft, war der Tod Christi am Kreuz Verschwendung. Und wenn wir Gottes Wort nicht beherzigen, dann hat Gott sein Reden verschwendet. Nun hat Gott nicht sein Reden verschwendet. Und sein Tod, der Tod seines Sohnes, ist auch nicht verschwendet. Denn es sind viele, bei denen es sich gelohnt hat, zu sprechen und zu sterben. Aber denken wir daran, nicht bei jedem hat es diese Wirkung. Das Wort Gottes ernst zu nehmen heißt fernerhin, es einzuhalten. 5. Mose Kapitel 4, Verse 6 und 7. Diese Verse haben mich immer wieder beschäftigt. Ich habe gerätselt um sie. Ich kann sie immer noch nicht ganz verstehen, aber eines ist klar, es geht darum, dass man Gottes Wort hält. Hier wird der Ausdruck gebraucht, beobachten oder beachten. So beachtet und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, die alle diese Satzungen hören und sagen werden, dieses große Volk ist wahrhaftiglich ein weises und verständiges Volk. Die Gebote Gottes, das Wort Gottes, kann ein ganzes Volk verständig machen und ihm einen Ruf unter den Völkern geben. Dieses große Volk ist wahrhaftiglich ein weises und verständiges Volk. Denn, so fährt Mose fort, welches große Volk gibt es, das einen Gott hätte, der ihm so nahe wäre wie Jahwe, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Es würde sich lohnen, das ist ein langer Satz. Es würde sich lohnen, einmal heute Nachmittag die Verse 6 und 7 noch einmal vorzunehmen in 5. Mose 4. Vers 6 spricht vom Wort Gottes und vom Ruf, den dieses Wort uns geben kann, hier jetzt dem Volk Israel. Begründung, warum werden die Völker Gutes sagen über Israel? Wenn es das Wort Gottes hält, weil Israel einen Gott hat, der Gebete erhört. Was haben die zwei miteinander zu tun? Weiß Mose nicht, was er erzählt? Springt er von einem Subjekt zum anderen, von einem Thema zum anderen? Er hat doch eben gesagt, wenn sie das Wort Gottes halten, dann werden sie diesen Ruf haben. Aber jetzt begründet er mit einmal mit der Gebetserhörungskraft des Gottes. Des Gottes Israels. Aber die zwei sind offenbar verwandt. Mit anderen Worten, wenn wir Gottes Wort lesen und beachten wollen, dann haben wir es mit dem Autor zu tun und wir werden ihn anrufen wollen. Die zwei gehen Hand in Hand und für Mose sind sie nicht trennbar. Sie sind wie ein Ehepaar, das man nicht auseinander dividieren kann. Die zwei gehen Hand in Hand. Und dann wird man natürlich imstande sein, Gottes Wort zu halten. Denn um es zu halten, muss man Gott inständig anrufen. Psalm 119, Vers 9. Sinngemäß, wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich, gerade, ohne sich schuldig zu machen, gehen, wenn er sich ausrichtet nach deinem Wort? Ausrichten nach dem Wort Gottes, es ernst nehmen, es beachten, sich danach ausrichten, Tag für Tag. In Philipper 4, Vers 9 lesen wir, auch was ihr lerntet und empfingt und bei mir hörtet und saht, dieses tut. Und was hat Paulus weitergegeben in Philippi? Gottes Wort, Gottes Evangelium. Und was sie lernten, was sie empfingen, aufnahmen, sie beherzigten es, nicht nur lernten, theoretisch, sondern sie nahmen es auf, was ihr lerntet, empfingt, bei mir hörtet und saht. Sie haben Gottes Wort von von dem Mund des Paulus gehört und haben es in seinem Leben gesehen. Paulus selbst hat ihnen ein Beispiel gegeben, wie man Gottes Wort ernst nimmt und auslebt und beobachtet. Und so wie Paulus es tut, so sollen sie es auch tun. Paulus kann sich selbst als Vorbild vor sie stellen. Jakobus 1. Werdet aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn man hört, aber nicht umsetzt, hat man sich selbst betrogen. Weil einer, der ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, solcher einem Mann gleicht, der in einem Spiegel sein natürliches Gesicht betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet, das hat er wohl getan, und er hat sogleich vergessen, wie er war. Denn er war nicht nur natürlich, das heißt, er hatte nicht nur das Gesicht wörtlich, mehr oder weniger wörtlich, wie er es von Geburt hatte, sondern inzwischen war es schmutzig geworden und er hätte sich waschen müssen. Man betrachtet sich schon in einem Spiegel, aber dann vergisst man gleich, wie man aussah und geht weiter. Ich merke das bei mir, dass ich mir das vorkam, dass mir das passiert. Ich lese Gottes Wort, aber ich vergesse es. Ich habe einen sehr guten Vergesser. Der muss abgebaut werden. Ich muss lernen, mich zu konzentrieren. Da müssen wir beten. Beten zum Wort Gottes kommen, um es ernst zu nehmen. Die zweite Frage, was sollten wir denn mit der Schrift tun? Was heißt das, ernst nehmen und dann wirklich darauf eingehen? Chrysostomus, einer der sogenannten Kirchenväter, soll einmal gesagt haben, der Ursprung alles Bösen unter uns ist, dass wir die Schrift nicht kennen. Wir sollten die Schrift einmal kennenlernen. Wie tut man das? Man hört sie. Jeremia 22, Vers 29. Land, Land, Land. Was soll das heißen? Der Prophet will die Aufmerksamkeit. Er wiederholt, er sagt nicht gleich, spricht nicht gleich weiter. Land, das heißt die Menschen im Lande. Kommt, hört, was ich sage. Hört das Wort Gottes. Land, 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 höre das Wort Gottes. Das Wort des Herrn, das Wort Jahwes. Hören sollen wir es, wenn es in der Gemeinde vorgelesen wird. Irgendwo, wo es gelesen wird. In der Familie. Das ist allerdings sehr weit und verbreitet außer Sitte gekommen. In der Familie das Wort Gottes zu lesen. Ich habe es oft erlebt, dass man wohl eine regelmäßige Tischandacht hat, wo Gottes Wort gelesen wird. Aber dabei auch alles andere Mögliche getan werden kann. Man konzentriert sich nicht auf das Wort Gottes. Wo Gottes Wort gelesen wird, sollten wir stehen bleiben. Da wir das praktisch machen für diesen Saal. Irgendwann, wann Herr Hafner oder Herr Jacobi oder irgendein anderer hier spricht und er sagt seine eigenen Worte. Sie sind verspätet, das hat seinen guten Grund, Sie dürfen reinkommen. Setzen Sie, nehmen Sie Platz. Aber sollte er Wort Gottes gerade dann lesen, dann bleiben Sie stehen. Land, 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 höre. Das ist nicht irgendetwas. Jetzt spitzen wir die Ohren. Jetzt spricht Gott. Höre das Wort Gottes. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig der, der liest, und die, die die Worte der Prophezeiung hören. Es wird vorgelesen in einem Kreis. Jemand liest vor. Glückselig ist nicht nur der, der vorliest, sondern glückselig zu sprechen sind die, die hören und dann bewahren natürlich. Aber zunächst soll es vernommen werden. Wir sollen wirklich zuhören, wenn Gottes Wort gelesen wird. Aber dann sollten wir auch selbst lesen. Die meisten von uns können das, einige besser als andere. Lesen sollten wir das Wort Gottes. einige sehr praktische Texte aus Römer zuerst. Römer 1, Vers 7, da schreibt der Apostel am Anfang seines Briefes, allen Geliebten Gottes, die in Rom sind, den gerufenen Heiligen. Was hat das mit dem Lesen des Wortes Gottes zu tun? Der Römerbrief ist Wort Gottes. Dieses Wort Gottes, dieser Abschnitt, der Römerbrief, wird von jemandem nach Rom getragen, vielleicht von der Gemeindehelferin Phoebe. In Rom wird er, vielleicht in verschiedenen Kreisen, auf jeden Fall im Haus des Aquila, in der Gemeinde im Kreis der Christen dort vorgelesen. An wen schreibt Paulus? An alle Heiligen in Rom, alle, die sich aus der Welt rufen ließen und zu Christus fanden. Und wenn sie noch nicht in dieser Versammlung sind, dann sollen sie früher oder später diesen Brief zu sehen oder zu hören bekommen. Er soll gelesen werden von jedem Christen in der großen Stadt Rom. Man ist verpflichtet, den Brief weiterzugeben. Er soll zur Kenntnis genommen werden von jedem Christen in Rom. Und Gott hat ihn aufbewahren lassen, damit alle weiteren Christen ihn lesen. Bis auf uns. Und Herbert Janssen hat als Kind ein neues Testament bekommen, in dem der Römerbrief war. Und er sollte den Römerbrief lesen, nachdem er zum Glauben kam. Mit 12 Jahren geschah das. Und jetzt habe ich den Römerbrief gelesen. Jeder sollte lesen. Oder ein anderes praktisches Wort. 1. Korinther 1, 1 und 2. Paulus, gerufener Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Sosthenes der Brüder. Und jetzt kommt die Adresse. Wen spricht Paulus an? Der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Was ist die Gemeinde Gottes in Korinth? Er spezifiziert den Geheiligten in Christus Jesus. Den gerufenen Heiligen, zweite Adresse, samt allen an jedem Ort, die den Namen unseres Herrn anrufen, den Namen Jesu Christi, sowohl ihres als auch unseres Herrn. Der erste Korintherbrief ist gerichtet an alle Christen der damaligen Zeit. Und auch er wurde aufgehoben durch die Vorsehung Gottes. Er sollte eingebaut werden in diesen Korpus der Heiligen Schrift. Alle sollten ihn lesen, alle Christen in Korinth, alle Christen in den umliegenden Ortschaften, bis man zum letzten Christen auf der Welt kam. Jeder Christ sollte diesen Brief lesen. Er wurde nicht an die Pastoren geschickt. Es gab damals keine Pastoren. Nicht in unserem Sinne. Jeder Christ soll ihn wahrnehmen. Jeder Christ ist verantwortlich für den Inhalt. Ich habe gelesen bei Watchman Nee in der Biografie von ihm, dass bevor die Kommunisten China überrannten, man schon am Horizont, weil sie diese Anhänger von Mao Zedong schon tätig waren am Rande des Landes, dass man schon voraussah, was kommen konnte. Dann haben viele Christen sich getroffen in kleineren Gruppen. Man hat ist ganz bewusst so vorgegangen. Zielbewusst. Und in diesen Gruppen hat man den einzelnen Christen, jeden neuen Christen instruiert, studiere deine Bibel, studiere deine Bibel, werde fest im Wort Gottes. Jeder Christ wurde veranlasst, wurde dazu angeleitet, angehalten, Gottes Wort zu studieren, nicht nur zu lesen. Auf diese Weise wurden sehr viele Christen in China vorbereitet auf die schwere Zeit, als ihnen Gottes Wort genommen wurde. Das sollten wir auch tun. Wir sollten nicht angewiesen sein auf den Sonntag, sondern jeder von uns sollte gefestigt werden im Wort Gottes. Paulus legt Wert darauf, dass Gottes Wort wiederholt gelesen wird. Das geht aus Philipper 3, Vers 1 hervor. Im Weiteren, meine Brüder, seid froh im Herrn. Dasselbe euch zu schreiben ist mir nicht lästig, euch aber eine Bewahrungshilfe. Was schreibt denn Paulus? Er schreibt Wort Gottes. Jetzt schreibt er etwas und dann schreibt er dasselbe wieder. Warum? Damit sie es zweimal lesen. Warum sollen sie es zweimal lesen? Damit es sitzt. Es muss wiederholt werden. Es muss immer wieder gelesen werden. Wir merken also, dass was Gott hat schreiben lassen, immer wieder gelesen werden muss. Kolosser 4, Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodikea gelesen werde. Denn der Kolosserbrief ist nicht nur für die Kolosser, obwohl er an sie adressiert war, aber er hat allgemeine Gültigkeit. Deshalb sollen auch andere Christen ihn lesen. Und so wurde er schließlich weitergereicht. Und dann geht's weiter. Und dass auch ihr den aus Laodikea lest. Es ist noch ein Brief. Den bekommen die Laodikea zuerst und dann sollen diese zwei Briefe ausgetauscht werden. Sie sind offenbar von gleicher Gültigkeit. Es kann sich also dabei nur um den Epheserbrief handeln. Denn es handelt sich um einen Brief, der Wort Gottes war, der gleiche allgemeine Gültigkeit hatte wie der Kolosserbrief. Folglich muss es sich um einen Brief handeln, der im Wort Gottes ist, der aufbewahrt blieb. Das Wort Gottes soll gelesen werden. Paulus will das, dass sie ihn lesen, dass sie ihn zur Kenntnis nehmen. Wie soll man lesen? Fortlaufend. Buchweise, versweise, wie immer auch. Sie können springen, wenn Sie wollen. Sie können die Bibel aufschlagen, aber lesen Sie. Früher oder später aber werden Sie normal lesen müssen. Im ersten Buch Mose 1 anfangen. Aber zum Beginn ist es vielleicht ratsam, irgendwo anders anzufangen. Denn Wort Gottes ist Wort Gottes überall, wo man es aufschlägt. Aber es ist gut, mal fortlaufend zu lesen, schnell zu lesen, vieles zu erfassen, dann aber in die Tiefe zu lesen, langsam, noch einmal zu lesen. Und so hat man vielleicht nur einen Vers hinter sich gekriegt an einem Tag. Dann gilt es manchmal buchweise zu lesen, wie immer auch, aber viel lesen. Jesus legt Wert auf das Lesen und hiermit möchte ich schließen. Das heißt, ich möchte noch einen Vers lesen, der mir wichtig geworden ist. Jesus legt Wert auf das Lesen des Wortes Gottes. In Matthäus 21 und 22 sagt er etwa viermal. In Kapitel 22 sagt er zweimal, habt ihr nicht gelesen? Und in Kapitel 22, ihr kennt nicht die Schrift. Habt ihr nicht gelesen? Um kennenzulernen, müssen wir einfach lesen. Jesus legt Wert darauf. Ich werde hier für heute abschließen, aber folgenden Vers habe ich für wichtig gefunden. Er ist eigentlich ein Liedtext, den manche von Ihnen erkennen werden. Halt fest auf allen Wegen am teuren Gotteswort. Es bringt dir reichen Segen und ist ein sicherer Hort. Halt fest zu allen Zeiten am teuren Gotteswort. Es wird dich sicher leiten zur offenen Himmelspfort. Das Wort kann Kraft dir geben, ist deines Weges Licht. Das Wort ist Geist und Leben. Das Wort vergeht nicht. Amen. Ich möchte uns allen der Gnade Gottes empfehlen. Ich möchte noch mit uns beten. Wir neigen das Haupt dazu. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Wort in Person warst und dass wir erfahren haben, dass du es warst, der zu alten Zeiten sprach und dann wiederum auch später durch die Apostel gesprochen hast. Wir danken dir, Herr, dass das Wort, das wir vor uns haben, die Heilige Schrift, alles dein Wort ist, von dir durchhaucht, durchweht. Wir danken dir, Herr, für das Leben in diesem Wort. Wir danken dir, Herr, dass es Licht ist, Kraft ist. Wir danken dir, Herr, dass es uns unseren Glauben, unser Vertrauen in dich fördert. Wir danken dir, Herr, dass es uns den Weg weist. Wir danken dir, Herr, dass es uns fähig machen kann, in diesem Leben uns so zu verhalten, sodass wir hier glücklich unseren Weg ziehen können und eines Tages vor dir bestehen können. O Herr, bewahre uns diesen Schatz. Wir danken dir, Herr, für ihn. Amen.